SRF 3.
Endlich kann sich der UNO-Sicherheitsrat durchringen. Er lässt untersuchen, wer in Syrien für die Chlorgaseinsätze verantwortlich ist. Endlich wieder Fußball in Holland, dachten sich die Fans. Ein Streik der Polizisten macht ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Das Wetter am Abend meist sonnig und heiß, morgen ebenfalls ziemlich sonnig, aber zunehmend gewitterhaft. Info 3, Mikrofon ist Andi Lüscher. Seit Jahren ist der UNO-Sicherheitsrat in der Syrien-Frage blockiert. Russland hat praktisch alle Vorstöße mit seinem Veto verhindert. Heute aber war es für einmal anders. So konnte das mächtigste UNO-Gremium einstimmig eine Resolution zu Syrien beschließen. Grausame Chlorgaseinsätze sollen untersucht werden. Fredrik Steiger.
Chlorgas gilt offiziell nicht als Chemiewaffe. Denn Chlorgas wird in sehr vielen Ländern für sehr viele zivile Zwecke verwendet. Ein weltweites Verbot wäre unmöglich durchsetzbar. Als das syrische Regime deshalb vor 2 Jahren unter dem Druck der Weltgemeinschaft seine sämtlichen C-Waffen abliefern und zerstören lassen musste, gehörte Chlorgas nicht dazu, obschon seine Wirkung tödlich sein kann. Die Armee von Bashar al-Assad verfügt offenkundig noch über große Vorräte des giftigen Stoffes. Möglicherweise fiel einiges davon auch dem Islamischen Staat in die Hände. Vor allem das Regime setzt seit Monaten systematisch Chlorgas ein. Der giftige Stoff wird meist in Kanistern aus Helikoptern abgeworfen. Viele Menschen sterben, werden verletzt, noch viel mehr werden so terrorisiert. Jetzt beauftragt der UNO-Sicherheitsrat Generalsekretär Ban Ki-moon innerhalb von 20 Tagen zusammen mit der Chemiewaffenbehörde OPCW eine Ermittlungskommission einzusetzen. Sie soll herausfinden, wer wo wie Chlorgas und allenfalls andere giftige Stoffe einsetzt. Und sie soll auch die Täter identifizieren, die Befehlsgeber, die Drahtzieher und Hintermänner. Was aber noch fehlt, ist ein Mechanismus, sie zu bestrafen. Die jetzige Resolution des Sicherheitsrates geht weiter als jene von 2013, welche die Zerstörung der syrischen C-Waffenarsenale forderte. Damals war eine explizite Schuldzuweisung nicht vorgesehen, diesmal schon. Da die Täter sich hauptsächlich im Assad-Lager finden dürften, denn die Islamisten haben gar keine Hubschrauber für den Abwurf der Giftgaskanister, ist die russische Zustimmung bemerkenswert. Offenbar gibt es in der Syrien-Frage eine gewisse Annäherung zwischen den USA, Russland und auch Saudi-Arabien, möglicherweise sogar mit dem Iran. Jedenfalls reden jene Mächte, die in Syrien über Einfluss verfügen, wieder miteinander. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov trafen sich diese Woche gar 2-mal zu langen Gesprächen. Gemeinsame Rezepte fehlen aber noch, wie sich der seit 4,5 Jahren andauernde und bisher 250.000 Tote fordernde syrische Bürgerkrieg beenden ließe. Aber wenigstens scheint die lange diplomatische Blockade überwunden. Hauptgrund dafür, ob in Washington oder Moskau, ob in Riad oder Teheran, überall wird inzwischen der Islamische Staat, der bisher auch durch Luftschläge nicht zu stoppen war, als die größte Gefahr in Syrien betrachtet. Und langsam sehen alle ein, nur gemeinsam lässt sich dieses Übel beseitigen.
Nun zum Schweizer Reisekonzern Kuoni. Dieser hat den Umbau seines Geschäfts früher als erwartet abgeschlossen, Patrick Seiler.
Wie Kuoni mitteilt, werden auch die indischen Reiseaktivitäten und der Reiseveranstalter in Hongkong verkauft, und zwar an den kanadischen Konzern Fairfax. Der Kaufpreis betrage 79 Millionen Franken. Ende Juni hatte Kuoni bereits das europäische Reiseveranstaltergeschäft verkauft an den deutschen Rewe-Konzern. Die Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens könnte sich ein weiteres Mal verzögern. Die Gebäudetechnikfirma Imtec ist zahlungsunfähig, damit stehen wichtige Elektro-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten still. Nach dem Insolvenzantrag erschien heute ein Teil der Belegschaft nicht mehr auf der Baustelle. Imtec arbeitet neben anderen Firmen an der Brandschutzanlage, wo kurz vor der geplanten Eröffnung schwere Mängel festgestellt wurden. Eigentlich sollte der neue Berliner Flughafen seit 4 Jahren in Betrieb stehen. Die Armeeführung hat einen Soldaten nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes zu Recht aus der Armee ausgeschlossen. Weil der Mann hätte befördert werden sollen, war eine Sicherheitsprüfung durchgeführt worden. Und diese zeigte, dass er in mehrere Strafverfahren verwickelt war und es auch zu Verurteilungen kam. Für das Bundesverwaltungsgericht wog der Eindruck schwer, dass der Soldat zu gewalttätigen Handlungen neige und rassendiskriminierendes Verhalten an den Tag lege. Der Kanton Wallis feiert seinen Beitritt zur Eidgenossenschaft, heute vor 200 Jahren. In der Kantonshauptstadt Sitten vor 1500 Ehrengästen sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann, ohne das Wallis wäre die Schweiz heute nicht das, was sie ist. Die Schweiz schöpfe ihre Kraft aus den Gegensätzen und das Wallis sei ein Beweis dafür. Die US-Küstenwache hat mehr als 6 Tonnen Kokain sichergestellt in einem U-Boot. Es handelt sich um den größten Drogenfund der US-Behörde auf einem derartigen Schiff, erklärte die Küstenwache gegenüber dem Fernsehsender CNN. Die amerikanische Marine war auf das 12 Meter lange Boot in Gewässern südlich von Mexiko aufmerksam geworden. An Bord des offenbar selbstgebauten U-Boots nahm die Küstenwache 4 Männer fest. In der letzten Qualifikationsrunde für die Fußball-Champions League trifft der FC Basel auf das israelische Team Maccabi Tel Aviv. Und in den Playoffs zur Europa League werden die Berner Young Boys gegen das Team Karabach Agdam aus Aserbaidschan spielen. Und Thun trifft auf den tschechischen Club Sparta Prag. Das hat die Auslosung am Sitz des Europäischen Fußballverbandes UEFA in Nyon ergeben. Und zum Schluss die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.414 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.0746 gehandelt und der Dollar zu 98,26 Rappen.
Info 3 Abend.
Asylgesuche von Eritreern würden praktisch ungeprüft gutgeheißen. Mit diesem Vorwurf sieht sich der Bundesrat derzeit konfrontiert. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga widersprach gestern deutlich. Das stimme nicht, sagte sie. Es sei bereits heute gängige Praxis,
dass nämlich nur rund die Hälfte der schutzbedürftigen Eritreer Flüchtlingsstatus bekommen und die andere schon heute eine vorläufige Aufnahme bekommen.
50% der Eritreer, die in die Schweiz kommen, erhalten also Flüchtlingsstatus, können definitiv bleiben. Die anderen 50% werden vorläufig aufgenommen, müssen also wieder nach Eritrea zurück, wenn sich die politische Lage dort verbessert. Stellt sich die Frage, wie entscheiden die Schweizer Behörden, ob ein Asylsuchender nun zu den einen oder anderen 50% gehört? Alexander Grass erklärt, wie das Asylverfahren vonstatten geht.
Ein Eritreer schläft auf einer Steinbank am Bahnhof Milano Centrale. An der Wand hängen Hilferufe und Vermisstenmeldungen. Schlepper verkaufen die Weiterfahrt. Die Hauptreiserouten führen nach Deutschland oder Schweden. Von 47.000 eritreischen Asylsuchenden in Europa haben im vergangenen Jahr 6.900 ihr Gesuch in der Schweiz eingereicht. Hier in Mailand ist der Eritreer ein Gestrandeter, ein Bootsflüchtling, ein Getriebener. In Chiasso wird er zum Asylsuchenden. Wenn der Eritreer in der Asylbefragung glaubhaft darlegen kann, dass er wegen Religion, Politik oder Rasse verfolgt wird, dann erlangt er den Flüchtlingsstatus. Glaubhaft, das heißt ausführlich, erlebnisnah, widerspruchsfrei. Wenn Zweifel bestehen an der Fluchtgeschichte des Eritreers oder wenn unklar ist, ob es sich um einen eritreischen oder äthiopischen Staatsbürger handelt oder wenn die Verfolgung erst durch die illegale Ausreise selbst entstanden ist, dann wird das Asylgesuch abgelehnt. In diesem Fall wird die Wegweisung geprüft. Ist der Eritreer krank und kann nur in der Schweiz geheilt werden, dann darf er nicht ausgeschafft werden. Ausschaffungen sind ebenso verboten in Ländern, wo Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe drohen. Das ist Völkerrecht. Darum wird der eritreische Asylsuchende in der Schweiz vorläufig aufgenommen, auch wenn sein Asylgesuch abgelehnt worden ist. Wenn die Lage im Heimatland sich bessert, muss er zurück. Basis für Asyl- und Aufnahmeentscheide sind die Länderberichte der EASO. Das ist eine Organisation europäischer Asylbehörden. Beim neuesten Eritrea-Bericht war das Schweizerische Staatssekretariat für Migration federführend. Der Bericht beruht auf Informationen der UNO, von Wissenschaftlern, Menschenrechtlern, Hilfsorganisationen, Regierungsstellen. Der Konsens ist klar. Die Asylbehörden in Europa kommen zum gleichen Schluss wie die in Bern. In Eritrea wird gefoltert, Strafen in Eritrea erfolgen willkürlich und ohne Gerichtsverfahren. Wehrdienstverweigerer und Deserteure aus Eritrea verdienen Schutz.
Info 3 Abend.
Für Fußballfans ist die Sommerpause eine harte Zeit. Umso mehr freuen sie sich, wenn der Ball dann endlich wieder rollt. Heute Abend wäre eigentlich der Saisonstart in den Niederlanden, aber dazu wird es nicht kommen. Die Polizistengewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Und weil deshalb die Sicherheit rund um die Stadien nicht gewährleistet werden kann, wurden mehrere Spiele vom Wochenende abgesagt. Es berichtet ARD-Korrespondent Ludger Kasmirzak.
Seit Wochen fiebern Hollands Fußballfans dem Start der neuen Saison entgegen und jetzt das. Von den geplanten 9 Partien in der Ehrendivision werden an diesem Wochenende nur 4 stattfinden. In 5 Städten wurden die Begegnungen abgesagt, weil die Polizei streikt und dadurch die Sicherheit in und rund ums Stadion nicht gewährleistet ist. Gijs de Jong vom königlich niederländischen Fußballverband KNVB zeigt nur bedingt Verständnis für die Protestaktion der Polizei. Wir sind nicht böse auf die Polizei, aber enttäuscht, dass wir in diesen Tarifstreit hineingezogen werden, obwohl sowohl der Minister als auch die Gewerkschaften Verhandlungen angekündigt haben. Aber das ist nicht passiert und deshalb werden wir an diesem Wochenende auf einer Reihe von Plätzen in den Niederlanden keinen Fußball zu sehen bekommen. Die Polizeigewerkschaften fordern nach 4 Nullrunden in Folge eine Gehaltserhöhung und bessere Arbeitsbedingungen. Mehrfach haben sie in den vergangenen Monaten kurzzeitig gestreikt und besonders effektiv und medienwirksam sind Aktionen bei großen Sportevents. Die Verantwortung für die Sicherheit rund um ein Fußballspiel liegt bei den Kommunen. 4 Bürgermeister halten an den Ansetzungen fest und wollen mit zusätzlichen Ordnern den Ausfall der Polizei kompensieren. So wird auch die durchaus brisante Partie zwischen AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam stattfinden, während die PSV Eindhoven ihr Auftaktspiel in Den Haag am kommenden Dienstag nachholen muss. Um 18.30 Uhr, was PSV-Boss Toon Gerbrands für eine schlechte Anstoßzeit hält. Für die Fans ist es lästig, um 18.30 Uhr bei einem Auswärtsspiel zu sein. Da ist das Wochenende auf jeden Fall besser. Das ist schade für die Fans. Mit der Partie des Aufsteigers NEC Nijmegen gegen Excelsior Rotterdam geht der erste Spieltag der neuen Fußballsaison erst am Mittwoch zu Ende. Aber nur dann, wenn die Polizei ihre Streiks in der kommenden Woche nicht fortsetzt. Toon Gerbrands gibt sich zuversichtlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, wenn ein Bereich einmal von einem Streik betroffen wurde, dass es dann gut ist. Wir hatten Aktionen der Polizei während der Tour de France, jetzt beim Fußball. Also glaube ich nicht, dass die Polizei Dienstag nochmal den Fußball treffen wird.
Das war Info 3 am Freitagabend. Redaktion Pascal Schmitz und Andi Lischer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.